Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Genau. Ja, hier können wir ein bisschen drüber. Also haben wir schon vieles jetzt auch abgehandelt. Es gab am Anfang genau diese Fragen. Ja, was sind denn eigentlich meine ergebnisstärksten Kunden und welche weiteren gibt es davon noch? Ja? Sprich, wo liegt eigentlich mein Potenzial und wie groß ist das? Das war damals eine ganz große Frage, wo man dann auch gesagt hat, okay, es gibt ja diverse Plattformen wie Dealfront, früher mal EchoBot, mit denen man wunderbar auch da solche Analysen anstellen kann. Naja, wenn ich aber natürlich jetzt nicht sauber aggregiert habe, welche Kunden in welcher WZ 2008 Branche habe ich denn, dann bringt mir es halt nichts, dass die dort alle klassifiziert sind, weil dann schätze ich wieder nur. Ja. Und all solche Dinge kamen da in diesem Rahmen mit. Auch wenn es natürlich dann nachher ganz konkret um die Vertriebssteuerung geht, da den Außendienst zu planen damit, ne? Und zu sagen, na gut, du bist jetzt übermorgen dort, dann fasst aber mal bitte doch, guckst mal, dass du bei dem und dem Kunden auch nochmal vorbeischaust, der hatte schon lange nichts mehr gekauft. Wie sieht es denn aus? Auf dem Kaffee vorbeigehen bringt immer was.
Lasst ihr da auch KI drüber laufen, um Muster zu erkennen, die man als Mensch vielleicht nicht direkt sieht?
Das wird der nächste Schritt sein.
Okay. Kommen wir gleich genau dazu. Aber
Todo.
Inwieweit greifen diese BI-Output-Daten wieder in die operativen Systeme ein? Also kannst du damit irgendwie den CRM-System ansteuern und sagen, okay, das löst jetzt...
Das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt gerade in Vorbereitung sind, mit dem nächsten Thema, was bei Bimano auch kommt, mit der KI-Engine dazu. Wirklich zu sagen, also die Konnektivität haben wir. Ja? Wir haben nur heute kein per se definiertes CRM-System, sondern es läuft alles ein bisschen über das ERP noch. Und dadurch, dass die beiden aber verbunden sind, können wir natürlich immer wieder zurückspiegeln und sagen, okay, hier ist meine Potenzialliste. Die haben jetzt das Ganze auch über... Da sind wir auch ein bisschen so in mehreren Welten unterwegs, aber deswegen eben auch Power BI, weil halt die Microsoft-Welt groß ist bei uns. Da gibt es diverse Power Automate Flows, mit denen die dann Teams-Kanäle füllen und so weiter. Das passiert alles quasi als Abfallprodukt von dem BI-Projekt, dass da die Kollegen im BI-Team sich mit den Fachbereichen relativ schnell da sehr praktikable Lösungen zusammenbauen und das eben ohne, dass jetzt großartig ein IT-Know-how dazu da sein muss. Ja, also ich muss wissen, wie geht Power Automate. Ja, okay, so schwierig ist das jetzt nicht. Also für den Kollegen zumindest nicht. Ja. Und der nimmt das mit, was der Fachbereich ihm bringt und dann bauen die sich was draus. Ne. Und also da läuft viel über Teams-Integration und Teams-Gruppen, die das sich da füllen, wenn dann quasi in Power BI irgendwo was erkannt wird, zu sagen, okay, push.
Ja. Also Navision ist noch nicht, aber dann bis Teams sozusagen.
Bis Teams, genau. Also Navision haben wir nicht, wir sind SAP-Kunde.
Funktioniert?
Das funktioniert
gut. Power BI und SAP?
Ja, klar. Also eben dank Bimano.
Ja, okay. Ja,
das ist ja das Data Warehouse in der Mitte.
Ja.
Genau.
Also ich weiß gar nicht, nachher noch ein Punkt ist, aber jetzt über die Copilot-Lösung, gibt es da jetzt irgendwelche Integrationsformen?
Das ist auch gerade in Evaluierung, also... Ja. Da ist bei uns nur das Thema gerade, wollen wir wirklich weiter das mit Copilot machen oder haben wir da nicht eine andere Möglichkeit, die wir mehr im Griff haben? Da darf ich aber so viel noch nicht drüber sprechen, weil das ist gerade so ein ongoing Thema, wo auch die letzte Entscheidung nicht getroffen ist. Aber wir beschäftigen uns damit ganz stark, gerade weil es halt hier dann doch datenseitig ein bisschen sensibler ist. Ja, was wir da machen, ob ich das jetzt wirklich mich da auf Microsoft und die Aussage, dass nichts trainiert wird im eigenen Talent und so weiter verlassen möchte, das ist so ein Thema und dann kommt der Datenschützer auch immer wieder ums Eck und hat ganz viele Bedenken dazu.
Das ist auch gar nicht so einfach. Also es ist wirklich
an der Stelle ist es eben, geht's wirklich jetzt darum, bevor wir, also die Vision ist klar und skizziert ist alles. Aber bevor wir das wirklich da adaptieren, wollen wir ein sauberes Regelwerk auch drumherum haben und auch wissen, wie sieht es technologisch aus.
Ja, vielleicht kurze Anmerkung, Tipp. die Plattform sollte auch als Datendrehscheibe fungieren. Das bedeutet, man breitet alles auf und es kann dann auch gut sein, dass dann zum Beispiel Regelwerke, Berechnung in dem BI gemacht werden und dann wieder zurückgehen. Zum Beispiel im CRM, wir haben jetzt eine Anfrage von einem Kunden, um Lead Scoring zu ermitteln. Das heißt, wir Idee ist, kommen wir nachher auch nochmal zu, wie es die kann eine KI-Integration erfolgen, dass wir zum Beispiel mit Large Language Models arbeiten, die Daten anreichern, dann das Lead Scoring ermitteln mit einem klassischen Machine Learning. Dann haben wir die Werte und das wird dann wieder zurückgespielt in das CRM. Ja, also immer darauf gucken, dass auch die Daten wieder rausgehen können, damit andere Systeme wieder versorgt werden. Ne?
Genau.
Das ist auch nochmal wichtig.
Genau. Also war auch so auf der technischen Seite so eine der größten Anforderungen, die wir hatten, eben. Ja, kommend aus dem Thema, bei der SAP verändert sich viel. Wir haben ein S/4HANA-Projekt vor uns, bei dem gleichzeitig ja dann auch nochmal zwei Mitglieder, die eben heute nicht auf SAP sind, dann mit auf SAP kommen sollen unter S/4HANA. Aber jetzt kann ich ja nicht dann erst anfangen, mit denen irgendwie ein Datenprojekt, ein BI-Projekt zu machen, und die Daten dann zu besprechen, ja, und Warengruppen zu besprechen und so weiter und so fort und das irgendwie harmonisiert zu bekommen. Sondern das muss natürlich irgendwo vorbereitet werden. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich morgens das ERP-System wechsle, egal wie es aussieht, dann muss es im BI einfach weitergehen wie bisher. Ja, und weitergehen können, weil eben die Fachlichkeit implementiert ist und nicht die technische Datenstruktur aus dem Quellsystem nachgebaut ist. Ich glaube, das haben wir an der Stelle, können wir sagen, haben wir schon erreicht. Und da ist es unser kleinster Kopfschmerz, wenn ich da in Richtung S/4HANA-Projekt denke. Also das neue SAP-Release ist das der kleinste Kopfschmerz des BI-Systems an der Stelle. Ja, genau. Ja, Vertrauen in den Partner war uns ganz wichtig. Da kann ich vielleicht kurz spoilern, wie das lief am Anfang. Da haben wir euch sehr stark gefordert, haben wir alle sehr stark gefordert. Wir haben dann drei Anbieter in der engeren Auswahl gehabt, von ursprünglich, ich glaube, 8. Und mit denen hat man einen Ersttermin gemacht, ein bisschen online, manche vor Ort, und war ja auch Post-Corona. Da war das dann noch ein bisschen verteilter und ein bisschen ausgesiebt. Dann haben wir gesagt, so, und für den nächsten Termin haben wir hier jetzt mal Daten aus unserer bestehenden Welt, die ja sehr klein war mit unserem Vertriebsinfosystem. Und jetzt zeigt ihr uns mal bitte, wie wir die implementieren bei euch am ersten Tag. Und am zweiten Tag kommen die Fachbereiche dazu. Und dann zeigt ihr den Fachbereichen, wie die jetzt mit den Daten mal einen ersten kleinen Demo-Use-Case bauen können. Und von den dreien, die dann in der engeren Wahl waren, hat dann einer direkt auch abgesagt und hat gesagt, nee, das ist ihm zu aufwendig und das ist ja gar nicht möglich in so einer Zeit. Die anderen beiden, also Bibanus da tatsächlich gegen SAP angetreten, die beiden konnten das und da war das dann auch sehr kurzfristig dann nochmal mit irgendwie, wir hätten da doch noch mal eine andere Idee und wie sieht's denn aus, wie können wir es nochmal umschmeißen, da haben die wirklich sehr gut performt und eben auch sich vorbereitet, ne? Und das zeigt ja auch, will der uns als Kunden bekommen, ne? Uns kleinen Mittelständler, wir haben es ja schon gehabt, mehr K als M in KMU, ne? Interessiert es sich wirklich für uns oder ist es einfach nur die Nummer 4623? Das ist eine Frage, die wir uns schon stellen müssen mit der Unternehmensgröße. Ne?
Also vielleicht eine kleine Anmerkung. Es war natürlich ein interessanter Use Case, aber wir hatten keine Vorbereitungszeit und die Aufgabe war, kommt bitte rum und zeigt das unseren IT-Leuten an dem einen Tag. Das war ja der Vertriebscontrolling Use Case. Und auf der Basis, was generiert wird, soll am zweiten Tag den Fachbereichen, also Leiter Vertrieb, Geschäftsführung war ja auch da. Also der Druck war schon hoch und wir waren mit drei Leuten da. Also wir waren, also nach den zwei Tagen waren wir
erstmal eine Woche Urlaub.
Nein, das nicht, aber wir haben uns dem gestellt. Aber es war schon anspruchsvoll, muss man schon sagen. Also es war jetzt nicht so, weil wir keine Vorbereitungszeit einfach hatten, sondern man hat uns dann die Daten dahingelegt, haben wir alles geschafft. War auch mega spannend und das war auch toll, dass der enge Austausch. Man hat auch da gemerkt, dass die Fachbereiche einfach der größte Treiber auch da waren und die hatten wirklich Interesse. Und wir hatten auch an einem zweiten Tag im Vertriebsbereich auch die Themen direkt aus den Daten erkennen können. Das heißt, da wurde innerhalb von zwei Tagen ein Benefit generiert und sogar der kleine Use Case, der da entstanden ist, wurde sogar später dann im Projekt weiterverwendet. Das war nicht zum Wegschmeißen und das war eigentlich, fand ich, ein schönes Ergebnis, was man
erzählt hat. Absolut. Und der Ansatz dahinter war halt einfach der zu sagen, okay, ich möchte sehen, hat der Dienstleister wirklich Bock? Verstehen wir uns mit dem Dienstleister? Weil was klar war, prüfe, wer sich ewig bindet. Diese BI-Welt, die wir hier aufbauen, ist es kein Projekt, das wir jetzt machen und in drei Jahren machen wir nochmal eins. Ne? Sondern es ist jetzt mal, das steht jetzt mal die nächsten 10, 15 Jahre. Eben auch vor dem Hintergrund, wir werden einen Wechsel unseres zentralen ERP-Systems haben, wir werden weitere Gruppenmitglieder bestenfalls vorab schon in diese Welt integrieren müssen, mit abweichenden Datenmodellen und Datenstrukturen. Und da muss es menschlich und passen, da muss eine partnerschaftliche Zusammenarbeit da sein. Da muss ich auch sehen, okay, denen liegt wirklich was dran und wir sprechen wirklich über den Use Case und über das Projekt und nicht darüber, dass ich hier noch 16 andere Schalter habe, die ich vielleicht drücken könnte und ich mir dann überlegen darf, brauche ich jetzt den Schalter oder brauche ich ihn nicht? Und da eigentlich ist Bimano damals ganz stark herausgestochen, weil der Rest war dann halt doch eher sehr ja, technikbezogene, super wirklich Experten, ja. Aber so genau dieser, ja, das gewisse Etwas zu verstehen, unserem Business da auch, weil, wie gesagt, die Leute, die konnten ein bisschen Excel und da haben ihre SAP-Auswertung gehabt. So, und da sind die in diesem Zwang und ihr wart auch noch der Erste, der erste Partner, der das da gemacht hat, an dem zweiten Tag. Und wir haben bei allen ein nutzbares Ergebnis an dem zweiten Tag erreicht. Ne? Also auch didaktisch war da was da, den Leuten beizubringen. Schau mal, so funktioniert Power BI, schau mal, so kannst du ein bisschen was zusammenbauen, so sehen die Daten aus. Und das macht ja was mit den Leuten auch, ja? Also auch mit den Fachbereichskollegen, die dabei waren. Ja? Weil die sehen ja auch, schau mal, die machen sich so viel Aufwand, uns da von Anfang an mitzunehmen und von Anfang an reinzunehmen und ich habe eine Stimme in der Auswahl, ja? Also zumindest was das Frontend betrifft. Das ist nicht unbedingt erwartbar in der Größenordnung. Ja? Wie gesagt, die Alternative, der klassische Ansatz wäre gewesen, SAP BW, SAP SAC, fertig. Ja. Hier ist es wirklich, glaube ich, ein Teil dessen gewesen, dass die Leute Bock haben, auch mitzuarbeiten.
Ich gehe da gar nicht so im Detail darauf ein, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das ist Viertel vor, ne? Korrekt? Aber was man mitgeben kann, und den Fehler haben wir am Anfang auch gemacht, wo wir gestartet sind, wir sind immer über die Technologie gekommen. Und wir mussten dann mal ein paar Stufen runtergehen, weil viele trauen sich dann auch in den Gesprächen nicht zuzugeben, dass sie dann, also dieses Verständnis können wir nicht erwarten von diesen ganzen Begrifflichkeiten. Und das hat uns nachher, also wo wir reflektiert haben, wirklich geholfen, mehr in die Fachbereiche oder auch mehr in die Geschäftsleitung dann auch zu verstehen. Und ich glaube, das hat uns auch damals sehr geholfen, Häfner da auch zu überzeugen, warum wir vielleicht der richtige Partner in der Hinsicht sind. Und das ist wirklich eine Partnerschaft. Also ne, wir haben jetzt nicht die Situation, Häfner ist da oben und Bimano ist unten, sondern wir arbeiten dann wirklich gemeinschaftlich. Und das kann man eigentlich letztendlich mitgeben. Ne? Ich würde mal ganz kurz drauf gehen, nur als kann man sich ja nochmal anschauen, die Folie, aber nochmal mitgeben, wenn man jetzt auf der Suche ist, auf was man achten sollte. Wichtig ist, die Welt ist ja sehr komplex geworden. Wir haben in dem rechten Bereich die Analyseseite, das heißt, ich kann dann mit meinen Berichtswerkzeugen kommen, ich komme mit Power BI, SAP Analytics Cloud, Click, wie sie alle heißen, und ganz vorne habe ich dort meine unterschiedlichen zentralen Datenbereiche. Das ist ja die Herausforderung. Ich habe nicht nur kaufmännische Systeme, ich habe vielleicht IoT-Daten, Energiemanagements oder sogar Marketingdaten, wenn ich Online-Marketing mache oder PPC. Diese Welt zusammenzubringen, und das ist genau die Aufgabe. Ich gebe nur als Tipp mit, es muss nicht mehr manuell programmiert werden. Diese Prozesse, die sogenannten Datenprozesse, sollten automatisiert werden. Das ist der größte Hebel. Also es muss nicht mehr wirklich jemand da sitzen und da den Hauptaufwandstreiber setzen. Da bitte gucken, was am Markt, es gibt ja Marktbegleiter, ob die das wirklich können, weil da kann man sehr viel Zeit einsparen. Wir sagen auch nicht, dass wir eine 100%-Lösung sind, aber 80% können halt automatisiert werden und haben uns für einen Weg entschieden. Und das würde ich hier gerne ein bisschen mitnehmen. Den Rest kann man sich auf der Folie auch nochmal anschauen. Das heißt, hier ist zum Beispiel alles komplett dabei. Wir haben eine Datenbank dabei. Wir haben das Metadatenmanagement dabei. Wir können die Anforderung definieren. Also dieser Kennzahlenkatalog, der ganz wichtig ist, ist zentral abgelegt. Das heißt, wir sprechen über die Fachlichkeit. Wir wissen dann aber auch, wo wird diese Kennzahl berechnet? Wo kommt sie denn her? Und all das sorgt dafür, dass das transparent ist und nicht wieder Silo-Denken entsteht. Und das hilft wirklich dann später, wirklich in diese datengetriebene Umsetzung auch zu kommen. Genau, das hatte ich eben auch schon mitgegeben. Das vielleicht als Fazit, also Automatisierung Nummer eins und auch zu schauen, dass die Plattform zukünftig mehr kann. Also die muss zukünftig abbilden können. Nicht nur die kaufmännischen Fragestellungen oder technischen Fragestellungen, sondern sie muss auch vielleicht das Nachhaltigkeitsthema irgendwann auch abbilden können, die sogenannten ESG-Berichte. Oder ich möchte vielleicht ein Energiemonitoring abbilden. Also das muss eine Plattform sein, die wirklich alles zentral baut, weil wenn ich dann später wieder isolierte Systeme mir einkaufe, habe ich schon wieder einzelne Datensilos. Und das Thema KI, kommen wir gleich nochmal drauf.
Auch wichtig, auch eine moderne BI-Plattform ist jetzt in der Lage, KI-Modelle zu versorgen, die Daten wieder zurückzuschreiben, aber auch das ganze Metadatenmanagement mitzunehmen. Also da vielleicht mit drauf und das vielleicht als kleine Checkliste dann auch zu nutzen. Genau, vielleicht kannst du noch mal über das Projekt noch mal kurz
sprechen. Ja, in aller Kürze. Ja. Wie gesagt, die Vorbereitung und der Auswahlprozess ist 22 gestartet. Es lief parallel zu diesem Auswahlprozess, war eben auch schon die ersten Workshops mit den Fachbereichen. Und deswegen ging es auch ein bisschen länger, so knapp 9 Monate. Dann haben wir einen Projekt-Kickoff gehabt im August 2023. Im September hat man dann diese Cyberattacke, die uns dann erstmal für ein halbes Jahr ein bisschen aus der Projektlandschaft rausgenommen hat. Also wir waren nach 4 Tagen, mit 4 Arbeitstagen wieder arbeitsfähig. Aber bis...
Ganz kurz eine Info dazu. Also man hört es manchmal so, wenn sowas passiert.
Was führt denn dazu? Was führt dazu? Ja. Also wie der Weg war zu der Attacke, das war tatsächlich ein Phishing-Angriff von einem infizierten Kunden. Da hat jemand sich in einen bestehenden Mailverlauf, manipuliert und da drin war ein Link getarnt als ein total legitimer Link. Also da kann man dem Anwender, der Anwenderin keinen Vorwurf machen. Wenn wir es technisch runterbrechen wollen, hat er dann quasi sich im Hintergrund sein Toolset runtergeladen und hat dann angefangen, sich ein sogenanntes Golden Ticket zu fälschen, um dann unsere Domäne zu übernehmen. Ja, und das war ziemlich, war eine ziemlich ekelhafte Situation, das da morgens um 7 zu merken, okay, ist irgendwie komisch. Ne? Ja. Aber wir haben glücklicherweise eben zuvor, insofern die Cloud-Thematik hat uns da auch sehr viel geholfen, ja? dass man da natürlich viele Themen auch schon verteilt hatte. Aber trotzdem, das war natürlich ein Thema, was uns ein bisschen rausgezogen hat. Und dann ging es aber parallel dann entsprechend mit der Fachlichkeit weiter, weil da braucht man ja die IT nicht dazu und auch digital nicht. Da haben sich dann die Kollegen mit Bimano und die Q-User und Jörg sich da Gedanken gemacht parallel drüber, okay, wie können wir die Berichte aufbauen, das mit der Geschäftsleitung abgestimmt. Insofern war das dann keine tote Zeit, sage ich jetzt mal. Und dann ging es danach eigentlich recht schnell weiter, dass man dann eben diesen Verkaufs-Use-Case den ersten aufgebaut hat. Und dann drumherum eben dieses ganze Framework langsam hochgefahren hat, ja, mit Key-User-Meetings, mit auch Dokumentation. Dann gibt es ja von Bimano auch eine Academy, wo dann die Kollegen auf unterschiedlichen Levels ihre Lerneinheiten quasi hatten. Das ist auch so ein Lifetime-Access.
Ja, so ein Videokurs und dann bieten wir so Live-Calls an. Das heißt, der Anwender kann mit Fragestellungen reinkommen und Daten, also ein Experte von uns, beantworten. Aber die Community ist 160 Mitarbeiter insgesamt durch alle Kunden und dann besteht auch die Möglichkeit, ein bisschen in den Community-Gedanken zu pflegen.
Ja. Das war uns auch wichtig an der Stelle, dass sowas da ist und dass man dann nicht irgendwie mit einem super Nischenanbieter unterwegs ist und ich habe nur den und keine Vernetzung, sondern dass man einfach, wie gesagt, mittelständisch, wie es auch hier im Arbeitskreis ist, man hat am Ende des Tages alle ähnliche Herausforderungen und schaut, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ne? Und so nehme ich das dort auch wahr, auch das Feedback ist das so, dass man da viel findet.
Wertgeschätzt, ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich muss dich leider stören, wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand, das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite und... Der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 Euro anstatt jetzt 28 Euro bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Jetzt ist es im Endeffekt so, mittlerweile sind wir schon bei Einkauf und Produktion ist auch in Planung gerade, die nächsten Use Cases reinzubringen. Aber eben alles immer in vielen kleinen Häppchen. Ja? Also es ist definitiv klar ein Langläuferprojekt. Aber ganz bewusst auch, ja, weil, wie gesagt, ich verändere die Welt nicht an einem Tag, aber mit vielen kleinen Veränderungen über die Laufzeit hinweg. Ja, und genau das ist der Ansatz hier.
Genau, können wir mal ganz kurz berichten, was Häfner letztendlich erreicht hat. Ich habe das mal eingeteilt in funktionaler Sicht und einmal wirtschaftliche Sicht. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen und dann gehen wir direkt weiter.
Was ganz spannend ist, sind so Themen, wie viele Kunden haben wir mit welchen KPIs wiedergewonnen? Das ist natürlich was, da freut man sich, weil das ist genau die Welt, die wir vorher nicht sehen konnten. ja, das, weil es einfach nicht zentral war und nicht sauber abgebildet war. Genauso natürlich habe ich irgendwo ein Abwanderungsthema. Ja, das wird von euch wahrscheinlich jeder schon in seinem System drin haben. Das gab es bei uns so noch nicht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Werkzeug wieder für die Vertriebssteuerung. Ja, für die Steuerung auch vom Innendienst zu sagen, okay, in dem Verkaufsgebiet XY sieht der und der Kunde gerade danach aus, als ob es hier bei den und den Produkten die Nachfrage zurückgeht. Mach doch da mal Termine und sprech doch da mal mit dem Kunden drüber. Ja? Und all solche Dinge, klar, Auftragscontrolling, offene Aufträge, das sind alles so Dinge, das gab es in der Vergangenheit nicht so. Ne? Da gab es eine Rückstandsliste, okay, und da hat man geguckt, ja, passt für passt. Warum hat der jetzt nicht gekauft, warum hat der den abgesagt jetzt noch, obwohl der Auftrag schon geschrieben war? Ah ja, zu teuer, okay. Ja, wo hat er denn gekauft? Hat man mit ihm gesprochen? Oh, da muss ich mal gucken, das habe ich irgendwo, der hat irgendwas gesagt, oh, das habe ich notiert. Ja, wo? In so einem Büchle. Ja. Safe. Ja. Aber daher kommen wir. Ja. Ja. Genau.
Aber das ist ja auch nochmal das Interessante. Also das ist ja das, was wir immer erreichen wollen mit solchen Projekten, die wirtschaftliche Komponente dahinter. Alles andere, wenn wir das nicht haben, macht es auch keinen Sinn, so eine Applikation einzuführen, weil das Investment ist ja da. Ich habe einmal Softwarelizenzen, also Infrastrukturkosten und dann natürlich auch Implementierungskosten, die ich dann auch einplanen muss. Und dann muss ein Gegenwert erzeugen, der sogenannte Return of Investment.
Genau, ich finde die wichtigste Kennzahl von den drei ist die letzte. Weil, hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört, das Wichtigste ist die Einwender, da Bock drauf haben, das zu tun und das auch tun. Wir hatten vorher die Situation, dass gerne so zwischen den Zeilen immer stand, ja, also mit vorher meine ich wirklich die Wahrheit SAP-Auswertung, ne? Irgendwo gibt es mal einen Fall, da passt eine Zahl nicht, da ist irgendwo was nicht sauber fortgeschrieben worden oder wurde was storniert und oder irgendeine blöde Situation. Und dann hat man sofort das Thema, die Zahl, das muss man eh gut, die Stimme eh nicht so ganz. Ja, das ist eh nicht so. Ne? Und das haben wir eigentlich fast weg jetzt. Ja? Weil jetzt jeder auch nachgucken kann, wie setzt sich die Kennzahl zusammen. Und ich kann bis runtergehen, jeder Anwender kann sich anschauen, warum hat sich das jetzt so entwickelt auf meinem Kunden, ja, oder auf meinem Gebiet. Wenn ich jetzt sehe, ich habe in meinem Gebiet 40 Kunden mein Umsatz ist so und so definiert, aha, guck mal, das läuft rein und mein DB ist so definiert und das ist die Basis des Fundamentes, wir brauchten. Ja.
Aber da hast du ja gerade schon ein Thema angesprochen, was vorhin auch schon anfing. Dadurch wird ja Vertrieb, Außendienst völlig transparent. Das heißt, da ist ja schon vorprogrammiert, dass die Leute sich irgendwie einen Schutzschirm bauen und dass sie eigentlich gar nicht so richtig Bock darauf haben, wenn jede ihrer Tätigkeiten messbar wird. Und das ist ja die Konsequenz daraus. Das heißt, ist eigentlich Auftraggeber für die Geschichte gewesen, ich sag's mal ganz ketzerisch, die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung oder sind Auftraggeber dann die Fachbereiche? Wir im E-Commerce, wir denken ja kundenorientiert. Wer ist denn der Kunde dann eigentlich? Die Firma, sprich vertreten durch die Geschäftsführung oder diejenigen, die eben damit arbeiten müssen. Das ist, glaube ich, so ein Riesenthema auch bei allen IT-Projekten. Dass wir, was vorhin auch anklang, diese Abwehr, Leute 200% dagegen setzen. Aber wie kriegst du das eigentlich hin?
Ich versuche das mal klar zu machen. Natürlich ist am Ende des Tages irgendwo die Geschäftsleitung der Auftraggeber zu sagen, sie startet das Projekt. Aber als Geschäftsführer möchte man ja ein gewisses Ergebnis. Wie das zustande kommt, interessiert eigentlich die Geschäftsführung nicht. So, und dafür hat sie Bereichsleiter in den einzelnen Teams. Und deren Aufgabe ist es, das Ergebnis zu erreichen. Richtig? Und genau so ist es bei uns im Endeffekt, läuft es bei uns, dass zum Beispiel ein Bereichsleiter Verkauf, Sales, ein gewisses Ziel zu erreichen hat und sich überlegen muss, wie schaffe ich das? Und so ist eigentlich schon dann, hat der Kunde quasi sein Gesicht gewechselt oder ne? Hat sich der Kundenkreis oder der Kreis der Auftraggeber für das Projekt sofort erweitert. Weil es kann nur ein Impuls kommen. Der Impuls von der Geschäftsleitung ist nicht, führen Sie ein BI-System ein. Der Impuls von der Geschäftsleitung ist, wir brauchen eine datengetriebene Organisation, weil wir sehen, wir müssen in Zukunft Schritt halten können. Wir müssen uns mitentwickeln mit den Anforderungen der Kunden, weil wir wollen ein entsprechendes Ergebnis haben. Es geht eigentlich immer um ein Ergebnis. Der Weg dorthin, das ist ja quasi uns überlassen. Ne? Unsere Aufgabe ist es, an der richtigen Stelle auf den richtigen Knopf zu drücken, um ein Ergebnis zu erreichen. Und insofern ist der Auftraggeber dann doch der Fachbereich. Ne? Und das ist bei uns relativ klar, also meine ich, dass, wie gesagt, das ist nur immer nach wie vor ein Prozess, der eingeübt werden muss und der regelmäßig gepflegt werden muss. Weil klar, während so einem Projekt und dann ist eine hohe Attention drauf, ne, da gibt es da Termine und dann vielleicht auch mal eine kleine Veranstaltung zum Projekt und dann ist es auch lustig und dann geht man mal das zusammen essen und feiert dann auch mal ein bisschen den Meilenstein, alles toll und dann verpufft es so wieder. Ne? Und genau das ist halt das, wo man da permanent dran arbeiten muss und deswegen eben diese Key-User-Geschichten, die nicht enden mit Projektende, sondern dann eigentlich beginnt deren Arbeit erst richtig. Ne? Dann ist es quasi übergeben an die und das ist deren Baby und also das funktioniert bei uns sehr gut, muss ich sagen. Ist die Frage damit?
Ja. Okay, Vertrieb hat man, glaube ich, schon. Ne? Ja. Dann haben wir noch den Einkauf dabei. Ne?
Genau, also ganz, ganz viele Dinge im Einkauf. Also da muss man auch sagen, da hat sich auch bei Hefner wie Wieland auch der Einkauf ganz stark entwickelt die letzten zwei Jahre, weil hier einfach jetzt mal eben diese Transparenz, von der Einkauf ja lebt am Ende des Tages, nicht nur quasi auf SAP beschränkt ist, im Sinne von, ich habe in SAP meine Einkaufsdaten und da sehe ich meine Einkaufsvorgänge und das, was mir SAP bietet oder wir irgendwo dazu programmiert haben mit viel Aufwand, sondern ich kann mir in einem Schritt mit 3-4 Klicks auch angucken, okay, und wie sieht eigentlich von dem Produkt die Kundenlandschaft aus und wie ist da die Nachfrage und dann irgendwelche selbstlaufenden Render-Penner-Analysen, die halt dann tatsächlich so funktionieren. In SAP ist es ein Reporter, läuft eine Weile. Und das ist hier einfach aufgrund auch von der, sagen wir mal, technischen Performance, die da dahinter steht, weil wir eben nicht jetzt hier den Riesenberg an Daten reingeschmissen haben und kopiert haben, sind wir ganz, ganz anders performant auch unterwegs. Und die Snowflake-Datenbank, die dahinter steht, macht uns großen Spaß an der Stelle, weil wir einfach in ganz anderen Reaktionszeiten sprechen.
Genau, dann kommen wir auch zum Fazit. Haben wir noch ein paar Minuten oder? Okay, wir beeilen uns.
Ich gucke ja gerade nicht auf die Uhr, ich weiß nicht, wie spät es ist.
Ja, 45.
Nein.
Okay.
Ja, also, Bild. Ja. Okay. Ja. Ja, also ohne jetzt so arg an der Folie zu hängen, ja, es ist immer so, wie ich es vorhin gesagt hatte, es ist jetzt 30-70, ja. Es geht am Ende des Tages darum, egal wie das Digitalprojekt jetzt auch heißt, ja, das habt ihr alle irgendwie ein BI-System, ne? Aber jeder hat wahrscheinlich irgendwelche Digitalprojekte vor der Brust immer wieder und kennt vielleicht auch diesen Zustand mit, ich muss irgendwie einen Fachbereich überzeugen, der hier seit 20 Jahren sitzt und sagt, wieso soll ich das machen? Ja? Und da ist es halt, ist man gut beraten und das hat sich bei uns in dem Projekt erneut gezeigt, ganz bewusst darauf einzugehen, die Kultur zu verändern, auch in Gespräche zu investieren, in kleine Workshops, die jetzt weniger dazu gedacht sind, rauszuziehen, was brauche ich, damit ich es in der Technik umsetzen kann, sondern einfach mal die Leute auch reden zu lassen, ja, und zu sagen, was hast du denn für Ideen, was kannst du denn vorstellen darunter? Oder welche Ängste gibt es, auch anzusprechen, welche Ängste gibt es? Ne? Wie können wir sich vorher zu überlegen? Ja, jetzt merken wir, wir haben gerade ein anderes Projekt, da geht es um Webshop, ja, aber wir sind schon ausgewählt, also leider nicht mehr. Ja, können wir nachher besprechen. Da ist es so, jetzt besprechen wir das Pricing mit dem Fachbereich, ja, und holy, da muss man natürlich schon ganz, ganz stark aufpassen, dass man jetzt einerseits gewachsene Strukturen, die es da gibt, ein bisschen verschlankt, weil man das ja auch gern möchte, wenn man sich da viel Ergebnis davon verspricht. Andererseits ist die Gefahr, dass die jetzt relativ schnell sagen, ja, ja, okay, Konzept gelesen, verstanden, ja, ja, mach mal. Und dann, wenn es da ist, dann sagt man, ja, das habe ich aber anders gemeint und hin und her. Ne? Also Rapid Prototyping, solche Methoden nutzen und eben ja, agil vorgehen, ja? Was nicht heißen muss, man muss immer einen Scrum Master haben und das große Besteck auspacken, sondern einfach kleine Scheibchen schneiden und die möglichst schnell live bringen. Ich sage immer, Kilometer sammeln, ja, und dann schauen, ja, was unterwegs passiert.
Aber genau, aber wieder zurückblickend, ne? Weil das Thema Datenqualität, wir machen das dann über diesen Prozess ja auch sichtbar. Das ist ja meistens dann immer für viele enttäuschend, zu sehen, oh, jetzt haben wir vielleicht nicht die richtigen Ergebnisse, aber es bildet nochmal die Möglichkeit oder die Chance, dass der eigentliche Prozess nochmal überarbeitet wird. Also wir hatten bei einem Kunden die Situation, die haben Waren ausgeliefert, aber keine Rechnung gestellt. So, das haben 300.000 Euro ausgemacht. Innerhalb von 2 Monaten bei der Projekteinführung. So, das ist ja schon mal ein Hebel, plus die Mobilitätskosten, die ja auch noch entstehen. Und das ist halt immer wieder ein Kreislauf, der entsteht. Das kann man halt auch nochmal mitgeben. Das ist nicht abgeschlossen, sondern wenn man damit beginnt, heißt es Prozess Bearbeitung. Ne?
Genau, also was wir jetzt noch drauf haben, das haben wir wirklich versucht überall umzusetzen, nicht nur im BI. Wenn da Dinge kommen, dann wird, also kommt natürlich aus dem agilen Framework, aber dann gibt es immer so eine Story, ja, wo einmal fachlich beschrieben wird, was ist mein Problem? Nicht, was ist mein Lösungsvorschlag, sondern was ist mein Problem? Und dann arbeitet man lieber daran, nochmal wirklich zu verstehen, was das Problem ist, bevor man dann sagt, ja, ich brauche eine Auswertung, die das und das und das und das drin hat. Ja, warum? Was versprichst du dir davon? Und seitdem man da so arbeitet, habe ich auch den Eindruck, dass wir deutlich schneller Themen live bringen, weil besser klar wird zum richtigen Zeitpunkt, was ist das Problem, das wir lösen wollen, und nicht so, na, das passiert dann halt, wenn die Leute ein bisschen drin sind, ah ja, das haben wir ja da und das kannst du mit dem verknüpfen und kannst du mir das mal schön zusammenklicken. Und dann und da brauche ich noch das und da, oh, wenn wir da noch eine Landkarte dran kriegen können, mhm, super. Ja, was wolltest du eigentlich damit erreichen? Ja, das ist ja immer so die Fragestellung. Und das haben wir da mit der Methode, mit den Stories relativ gut. Die fachliche Story muss erstmal da sein und da prüft man das technisch. Macht das Sinn? Ist es machbar? Und dann geht's los und nicht erstmal, man baut was mit einem Haufen Aufwand und verliert sich in Details, um dann hinterher wieder zu merken, ja, eigentlich ist es was ganz anderes rausgekommen, als was wir wollten. Und der Aufwand unterwegs hätten wir uns zwei Drittel sparen können.
Genau. Letztendlich ist es auch das, die Zusammenfassung. Ne? Also wir haben
genau,
fünf Faktoren mal aufgeführt. Aber ich glaube, das Fazit von dem Ganzen ist, sich klar zu machen und wirklich mit kleinen Anwendungsfällen zu starten, die sehr schnell Erfolg bringen. Also innerhalb von 2-3 Wochen schon erste Daten bereitzustellen, erste Berichte. Dann wird das Ganze konsumiert und dann bekommt man auch Appetit und dann nochmal die Daten anzureichern. Das ist wirklich ein Hebel. Das darf nicht sein, dass das Projekt 6 Monate dauert. IT kommt dann um die Ecke und liefert dann die Daten. Da wird irgendwann jemand auch die Lust dran verlieren. Also das kann man mitnehmen. Und immer alle mitnehmen. Auch das Thema Begrifflichkeiten. Alles von Anfang sauber aufklären. Wenn das nicht gegeben ist, habe ich immer noch die Differenz dahinter. Und das Projekt wird dann vielleicht nicht erfolgreich. Ne? Das kann man mitgeben.
Also vielleicht nur so für dich, du bist nicht allein, also dieses Thema mit der Kommunikation, das haben wir halt auch permanent.
Schön, ja. Und kulturell auch ein bisschen anders als im Norden?
Ja, ja, definitiv, aber es ist halt das A und O, ne? Also du musst halt zu bestimmten Themen... Muss ich ins Auto sitzen?
Ja, dahin fahren, unbedingt.
Dann sitzt du da 2 Tage und diskutierst, weil ansonsten bringt das alles nichts. Das ist halt einfach so. Und vielleicht auch ein kleiner Tipp, also wir können ja gerne den Kontakt dazu einem Kollegen Lars Biebert herstellen, der macht das Projekt mit dem ganzen Thema Auswertung, also Power BI haben wir schon ein paar Jahre im Einsatz. Mhm. Wir machen das Ganze jetzt aber seit einem Jahr auch mit AI, also mit KI. Das haben wir aber tatsächlich dann doch wieder ins Haus geholt. Mhm. Ganz einfach deshalb, also bei uns heißt zum Beispiel Kundenabwanderung, Churn Rate. Da musst du relativ viele Daten einfach rausgeben und das wollten wir nicht. Mhm.
So geht es uns eben auch ja, mit so, diversen Use Cases.
Bei uns das Thema Preisfindung. Ja, wir haben ja Handwerksbetriebe, da hat jeder Handwerker irgendwie andere Preise. Das ist halt brutal das Thema. Und auch da haben wir die Daten der letzten 6 Jahre ins System gekippt. Das geben wir nicht raus. Das ist ja Firmen-Know-how ohne Ende.
Ja.
Und da hat es einen riesigen Auswahlprozess gegeben. Das ist da, also da gibt es ja Firmen ohne Ende.
Also bestätigt mich auch wieder den Punkt zu sagen, hey, es gibt Dinge, die können wir mit GenAI schnell machen, die sind unkritisch, aber solche Dinge, da hätte ich gern vielleicht eine andere Souveränität.
Ja. Absolut, ja. Also wir haben mal angeguckt, also letztes Jahr hat es allein in Deutschland 800 Firmengründungen nur zum Thema KI gegeben. Mhm. Da blickt man einfach nicht durch und ja, der Kollege Lars hat sich da wirklich intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt.
Ganz spannend.
Von vornherein fest, wenn wir jetzt da den nächsten Schritt gehen mit KI, dann wollen wir es im Haus haben. Und nicht, weil die Kiste unten im Keller sicherer ist, sondern weil, wie gesagt, das ist ja Know-how, das man über Jahrzehnte angesammelt hat.
Das ist das Herz eures Unternehmens.
Genau. Ja, und dann irgendwelche Preisgeschichten hochladen in irgendeine Cloud und also nee, genau nicht.
Es ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt vielleicht eine fremdgemanagte Private Cloud habe oder ob ich einen Public Cloud Anbieter habe, ne, der vielleicht morgen auch einfach weg ist. Also es war hier übrigens auch ein Thema. Ne? Also da haben wir auch sicherlich 2 Monate verhandelt mit Anwälten und hin und her, bis es im Vertrag alles sauber drin war. Und wir gesagt haben, okay, Bimano hat hier eine geile Lösung und ist ein cooles Team und wir glauben, dass das gut ist. Ich muss es aber gegen SAP vergleichen. So. Mhm. Wenn die SAP morgen weg ist, dann habe ich trotzdem mein BW-System da stehen. Ja, so. Und hier ist es jetzt ein Data Warehouse, das halt in der Private Cloud läuft. Mhm. So. Aber den Kern der Anwendung, wie kriege ich den raus? Ja? Und auch über solche Dinge haben wir uns unterhalten und haben Lösungen dafür gefunden. Ja? Und das ist einfach, da sind wir dann, trifft dann so ein bisschen diese klassische, dann doch ein bisschen konservativ angehauchte, mittelständische Vorgehensweise, dann solche Technologiethemen und Startups, aber da muss man einfach immer miteinander sprechen, glaube ich. Ja, muss man drüber sprechen, weil das sind ja Dinge, die nachher auch die Stakeholder interessieren und da möchte ich natürlich weder dem Fachbereich sagen, jetzt hast du 10 Jahre deine Welt aufgebaut und es läuft ja eigentlich alles geil, aber weil es der Dienstleister gesagt hat, hey, wir haben jetzt das Konto läuft über, wir sind ab jetzt auf den Malediven, gibt es die Lösung nicht mehr, da hätten wir ein großes Problem. Ne?
Ja. Also ich wollte nur sagen, also wenn ihr Kontakt da gerne haben möchtet.
Ja, sehr gerne. Ja, immer spannend.
Also vorhin gehört Co-Pilot, also ich glaube, wenn ich der Geschäftsführung dann gesagt hätte, wir laden also den Co-Piloten hoch, dann hätten die mich wahrscheinlich gegrillt. Ja, da haben wir lange geguckt.
Wäre auch ein schönes Thema, das nochmal zu vertiefen, glaube ich. Müsst ihr mit Martin natürlich ausmachen, aber die Frage tatsächlich, wie geht man damit um, welche Daten möchte ich bei mir wirklich haben weiterhin. Wir haben ja vorhin gehört, viele Sachen ist gerade sinnvoll. Ich habe meine Geschäftsführung überzeugt davon, wir arbeiten mit der Cloud, aber dann über die KI-Lösung gehe ich und sage, oh, doch nicht, ich habe irgendwie meine eigenen kleinen geschützten Räume. Also das finde ich eine ganz interessante Diskussion.
Aber das haben viele, also auch mit unserem Bestandskunden. Und das ist, man darf es nicht wegnehmen, sondern haben wir ja auch, wenn Heppner sich entscheiden würde zu gehen, sie bekommen nicht nur die Daten, sondern auch die erstellten Artefakte, weil da ist ja das Wissen drin. So, und das kann weiter betrieben werden. Ähnlich auch mit der KI-Integration, die wir jetzt machen. Alles, was wir aufbauen, die ganzen Skripte etc., gehört Heppner, nicht uns, das sind ja nicht unsere Daten.
Es geht nicht ums, wem gehört das, sondern es geht einfach darum, weil das ist ja nun mal, das ist ja das Know-how schlechthin. Ja. Also was hat der Handel? Ja. Was ist der beste Preis? Ich sage das immer ganz gut. Und da überlegt man sich schon wirklich sehr, sehr genau, wo lade ich da eigentlich was hoch? Mhm. Ja, also das ist halt schon eine komplizierte Geschichte und KI verändert da halt auch alles. Also diese Churn Rate, ne, wann wandert der Kunden ab? Wir haben zum Beispiel auch das, also da entstehen auch ganz andere Probleme. Also wir haben das, tun jetzt...
Da will man einmal reingrätschen.
30 Sekunden nur ganz kurz. Ja, also da stehen nur ganz andere Probleme, weil du kriegst dann hinterher eine Auswertung, welche Kunden abwanderungsgefährdet sind, und du weißt nicht mehr warum. Das ist dann einfach ein Riesenproblem. Und dann hast du noch ein ganz anderes
Akzeptanzproblem,
weil die dann sagen, also bei dem war ich letzte Woche noch Kaffee trinken, der ist total zufrieden. Ja.
Ich gucke jetzt trotzdem mal an. Jetzt gucke ich auf die Uhr.
Genau, wir schließen.
Ihr habt ja auch ein Moment später angefangen. Die Zeit haben wir rum.
Ja,
alles gut. Wir haben aber ja, und genau dieses Thema können wir gerne nachher nochmal weiter besprechen, vertiefen. Wir haben ja auch nochmal einen Blog drin, wo wir uns austauschen wollen, ganz explizit dazu. So, also insofern passt jetzt gut und so kam das Thema auch, aber ich will es gar nicht unterdrücken, sondern ich will es einfach nur ein bisschen verschieben.
Ich habe nur eine letzte Sache, das zeige ich, überspringe die anderen Sachen, aber falls jemand noch Interesse hat, kommt jetzt. Wir haben das Geschenk, genau. Ich habe ein Buch geschrieben, 33 Impulse für einfache Datenstrategien, wo genau solche Praxisbeispiele drin sind. QR-Code können wir auch nachher nochmal austauschen, aber die Folien gibt es ja nachher auch. Wurde über den Gabal Verlag veröffentlicht, ansonsten bei Amazon bei 28 Euro. Wir geben das für die Versandgebühren einfach raus und da sind genau solche Themen nochmal drin. Gibt es auch eine Akademie hinter, ein kleiner QR-Code hinten, wo wir auch nochmal Experten drin hatten bezüglich KI, Nachhaltigkeit. Und das hilft einem, nochmal die Übersicht auch zu bekommen, wie man jetzt eigentlich startet. Also das, was wir jetzt quasi auf der Tonspur mitgebracht haben, ist hier nochmal ein bisschen kompakter drin. Also wer möchte, kann sich das gerne.
Das habt ihr jetzt aber schlecht gemacht.
Warum?
Weil da hätten jetzt zumindest die anwesenden
Personen das stimmt. Exemplar. Das stimmt. Ja, wir hatten auch überlegt, aber wir hatten unseren Fulfillment-Anbieter jetzt gewechselt. Das war für uns gerade nicht so einfach. Deswegen hätten wir gerne mitgebracht, aber es hat leider nicht mehr geklappt.
Ihr habt es mitgebracht, ihr habt es virtuell mitgebracht, vielen Dank.
Ja.
Dafür ein Applaus, aber auch für euren Paartanz, den ihr gemeinsam hier heute hingelegt habt.
Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt Nährwissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.